Samt versus Seide. Ein Richter, eine Anwältin, ein Thema. 10 Minuten ohne Skript und ohne Schwurbel. Moin Jörg.
Hi Steffi.
Wir haben da noch was offen. Wir müssen noch was erledigen.
Ja.
Das Unentschieden vom letzten Mal können wir nicht stehen lassen. Das können wir nicht stehen lassen. Bis einer heult. Ja, genau so machen wir das jetzt. Noch ein paar Mythen zerstören. Fällt dir noch was ein?
Ja, also was immer wunderbar ist im Krimi, die schneidige Kommissarin sagt zu dem Beschuldigten, und wenn sie jetzt nicht gestehen, behalte sie 2 Tage hier, bis sie gestehen. Ich hoffe, sie tut es nicht, weil sie sonst angeklagt wird wegen Freiheitsberaubung im Amt. Denn die Polizei kann nicht aus eigener Macht einfach Leute festhalten. Sie darf sie zwar festnehmen vorläufig, aber sie darf maximal bis zum Ablauf des nächsten Tages jemanden festhalten und ausschließlich dann, wenn vorher keine richterliche Entscheidung über die Festnahme herbeigeführt werden kann. Also es gibt keine 1 oder 2 Tage Karenzfrist, wo die Polizei einfach mal mit dem Beschuldigten machen kann, was sie will, sondern selbstverständlich steht die Freiheit des Angeschuldigten unter Richtervorbehalt.
Guter Mythos. Ich habe auch noch was. Und zwar der Irrglaube, die Polizei dürfe, wenn es wichtig ist für die Ermittlungen, immer alles beschlagnahmen. Das ist so nicht richtig. Und letztlich entscheidet auch nicht die Polizei, ob sie etwas beschlagnahmen darf. Das ist alles geregelt in der StPO. Und normalerweise brauchst du dafür eine richterliche Anordnung bei Gefahr im Verzug. Es gibt so ein paar Ausnahmemöglichkeiten. Aber im Grunde entscheidet nicht die Polizei, was sie beschlagnahmt oder ob sie es beschlagnahmen darf. Und auch sie darf auch nicht alles beschlagnahmen.
Ganz so einfach ist es nicht. Und übrigens auch witzig, der Begriff Gefahr im Verzug wird immer falsch verstanden. Da glauben immer alle, es droht eine Gefahr, aber tatsächlich droht Gefahr durch die zeitliche Verzögerung. Ja. Also die Gefahr droht auf jeden Fall, aber sie droht eben, man darf nur aktiv werden, wenn die Verzögerung die Gefahr steigert.
Stimmt, auch ein guter Punkt. Und wenn wir schon so bei Tatort, bei Beschlagnahme und Ermittlungen sind, dafür nehme ich jetzt keinen Punkt, aber das muss ich trotzdem mal ansprechen. Für alle, die es jetzt nur im Podcast hören, ich halte jetzt einen Kugelschreiber ins Bild. Das ist nicht das wichtigste Werkzeug der Spurensicherung bzw. des Kommissars. Das siehst du ja immer und immer wieder im Fernsehen. Spusi latscht schon über den Tatort und trotzdem der Kommissar, ja, der entdeckt natürlich den entscheidenden Beweis und hat natürlich nur ein Taschentuch parat und einen Kugelschreiber. Und dann wird gerne so, ne, mit dem Kugelschreiber irgendwas geangelt.
Ja, das ist übrigens so ein Punkt, der regt mich immer wahnsinnig auf bei Krimis. Also wenn man einer Frau Krimis anguckt, mir regen sie eigentlich immer auf. diese Ausstattungsunterschiede. Also die Polizistinnen und Polizisten sozusagen aus der Truppe, die gehen dann also beim Beschuldigten rein in Antiterrorausrüstung, schusssichere Westen, Helm, MP im Anschlag. Und die Kommissarin oder der Kommissar, mit Hauptrolle begabt und deshalb unverletzlich, die laufen im Lederwestchen und im Miniröckchen hinterher. Genauso die Spusi, also von Kopf bis Fuß in dem Schutzanzug eingehüllt, ja. Und wer läuft breitbeinig mit seinen dicken Stiefeln und ohne Handschuhe da rein, tapst alles an, der Kommissar. Weil klar, Hauptrolle hat man teuer bezahlt, der will im Bild sein und der Tatortregisseur will den dann auch im Bild zeigen, wenn er schon so viel gekostet hat.
Warte, außer beim Eberhofer. Also das ist korrekt. Das ist korrekt.
Ja.
Also ich glaube, gäb's den Franz Eberhofer. Der wird auch so rumlaufen. Und der muss natürlich auch dieses alte Fahrzeug. Also den klammern wir bitte aus, weil sonst stirbt in mir was.
Aber das muss man sagen, das ist jetzt wiederum, also sagen wir so, je nachdem, auf welchen Zeitpunkt man es bezieht, das ist historisch korrekt. Also es gab Zeiten, da hat die Polizei wirklich klepprige alte Autos gehabt, so wie der Herr Eberhofer auch, aber es waren eben wirklich alte Polizeiautos. Was es noch nie gab, dass wie in vielen Tatortsendungen dann der Kommissar im privaten Oldtimer vorfährt bei der Ermittlung und den auch noch jedes Mal wechselt. Ja, also das könnte man sich schon aus Gründen der mangelnden Zuverlässigkeit gar nicht leisten. Und ich kann dazu sagen, allein schon die Reisekostenabrechnung wäre so aufwendig, dass man wahrscheinlich mehr Zeit damit verbringt als mit der Verfolgung von Straftaten.
Ja, und wenn du dann auch noch zigmal unnötig durch den Eberhofer-Kreisel fährst, ja, ist ja unbezahlbar. Übrigens bin ich durch den schon gefahren.
Echt? Okay.
Ich bin eigentlich nur in der Nähe vorbeigefahren, bin dann aber extra hingefahren, weil ich durch den auch zigmal durchfahren wollte.
Und war
und
da?
Und da steht wirklich, es ist kein Witz, da steht mittendrin ein Aufsteller vom Eberhofer. Haben die da, hingebaut? Muss ich mal raussuchen. Habe ich sogar ein Drohnenvideo, weil ich muss ja zigmal unbedingt drumherum fahren. Ja, cool. Mit Drohne. Ja.
Sehr gut.
So, jetzt weiß ich gar nicht, du bist dran, ne?
Ja, für meinen Berufsstand und die staatsanwaltschaftlichen Kollegen außerordentlich bedauerlicher Mythos, oder vielleicht bedauerlich, dass es ein Mythos ist, wir wohnen nicht alle in Villen mit Pool in Innenstadtlage Köln oder Düsseldorf oder sonst was. Es sei denn, wir haben schon vor dem Dienstantritt erheblich geerbt. Man verdient nicht schlecht als Staatsanwalt oder Richter in Deutschland, aber es ist nicht so üppig, dass man sich davon eine Villa leisten kann. Schade eigentlich, ist aber so.
Schade eigentlich, ist aber so. So, was habe ich jetzt noch? Der Angeklagte hat gestanden, damit ist der Prozess vorbei.
Das würden sich manche wünschen. Und das ist tatsächlich auch was, das verstehen manche Zuschauerinnen und Zuschauer im Saal auch nicht. Also wenn dann der Angeklagte sagt, also ich sage jetzt, wie es war und erzählt eine Story und das Gericht notiert sich alles fleißig mit und schreibt sich auf, welchen Namen er erwähnt, wer alles als Zeuge dabei war und bestellt die alle ein, hört die an. Ja, das kommt dem Zuschauer oder Zuschauerin als ziemlich unnötig vor. Aber das ist ganz zwingend wichtig. Es geht eben im Strafprozess nicht darum, dass jemand was gesteht. Das ist sozusagen ein Zugang zum Beweis, sondern es geht darum, wie es wirklich war. Und es muss von Amts wegen ermittelt werden. Und es ist gar nicht leider so selten, dass Geständnisse falsch sind. Aus unterschiedlichen Gründen. Man will jemanden decken. Es sind irgendwelche psychischen Auffälligkeiten im Hintergrund. Bei jugendlichen Tätern gibt es auch den Effekt, dass sie einfach der Drucksituation nicht standhalten und selber glauben, sie können über das Geständnis die Sache beenden. Da kenne ich wirklich tragische Fälle, wo Jugendliche nach längerer Vernehmung Sachen gestanden haben und erst als der Haftantritt anstand, gab es dann das Geständnis des echten Täters. Und deshalb muss geprüft werden, ob das Geständnis der Realität entspricht. Und dazu muss man Beweise erheben. Manchmal kann man manche Dinge etwas abkürzen, was weiß ich, also wenn jetzt der Täter echtes Täterwissen offenbart und sagt, also da und da habe ich die Leiche vergraben, wie es jetzt bei einem Fall war am Bodensee, wo nach fast 20 Jahren dann wirklich die Leiche an der Stelle gefunden hat, dann kann man schon drauf schließen, dass die Person zumindest mit der Tat was zu tun hatte. Die Täterschaft selber ist damit noch nicht belegt. Da kann man einen Kurzschluss machen.
Guter Punkt. Hast du noch was?
Ja, ich habe noch was. Der Täter wurde zu 3.000 Euro Geldstrafe verurteilt. Er ist jetzt vorbestraft.
Ha.
Da ist fast alles falsch dran. Also erstens mal, es wird nie jemand zu in einer Summe bemessenen Geldstrafe verurteilt. Eine Geldstrafe wird immer ausgewiesen mit zwei Faktoren, nämlich dem sogenannten Tagessatz und der Tagessatzhöhe.
Das klingt sehr. Aber du willst wieder doppelt punkten, ne?
Ja.
Ah.
Aber ich dachte, du merkst nicht. Ein Versuch war es wert.
Doch.
Nee, also was dann falsch ist, Geldstrafen werden eben seit 1975, seit der großen Strafrechtsreform, nicht mehr als pauschale Summe bemessen, sondern danach, dass es ein Gewicht bekommt, das für alle gleich schwer ist. Also wer eben ganz viel verdient, muss mehr zahlen. Wer ganz wenig verdient, zahlt weniger. Es kann auch mal ein Tagessatz von 5 Euro sein. Oder bei ganz reichen Menschen, die viel verdienen, auch ein Tagessatz von 50.000 Euro gibt es auch. Und das Ziel ist einfach, das soll jeden gleichermaßen treffen, entsprechend seinen Einkommensverhältnissen. Und deshalb gibt es eine Zahl von Tagessätzen. Damit kann man auch umrechnen, wie lange jemand einsitzen müsste, wenn er es nicht bezahlt. Und dann die Höhe des Tagessatzes. Mit der Zahl der Tagessätze finde ich immer drollig. Da wird dann gern berichtet, dass jemand zugestanden worden wäre, dass er in Raten zahlen kann von so und so viel Tagessätzen. Nein, das sind keine Raten, das ist einfach ein Rechenfaktor. Und zur Vorstrafe noch geschwind. Vorbestraft ist man im Rechtssinne nicht mit jeder beliebigen kleinen Strafe, sondern erst, wenn man zu mehr als 90 Tagessätzen verurteilt wurde. Und nach einiger Zeit darf man sogar, wenn man gefragt wird, zum Beispiel im Vorstellungsgespräch, ob man vorbestraft ist, auch sagen, ich bin nicht vorbestraft, obwohl man schon mal so eine Strafe gekriegt hat. Es gibt nämlich Tilgungsfristen, dann werden diese Strafen aus dem Bundeszentralregister getilgt und es kriegt, wenn jemand anfragt und ein Führungszeugnis will, wird diese Strafe nicht mehr aufgeführt. Und wenn der Zeitpunkt erreicht ist, dann darf man auch dazu lügen und dann gilt man offiziell als nicht mehr vorbestraft.
Überlege ich gerade, war das ein Double oder sogar ein Triple? Weil da war jetzt ganz viel drin, was immer falsch berichtet wird. Das war natürlich ein mieser Move.
Ja.
Jörg, ich glaube, diesmal, glaube ich, lagst du vorn. Ich glaube, du lagst. Ich will eine Revanche. Das ist wohl so. Kriege ich eine?
Natürlich.
Hervorragend. Dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum dritten Anlauf.
Samt versus Seide. Ein Richter, eine Anwältin, ein Thema.
Immer sonntags um 9.30 Uhr auf YouTube, TikTok und Instagram und auf allen Podcast-Plattformen.